Ja, heute möchte ich mit euch über das Thema sprechen, gemeinsam Belastete im Vertrauen zu Jesus bringen. Und ich lese dazu den Predigtabschnitt hier aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 2, den Vers 1 bis 12. Die bekannte Geschichte oder die bekannte Begebenheit, wie die vier Freunde den Gelähmten zu Jesus bringen. Eine spannende Geschichte. Und nach einigen Tagen ging er wieder nach Kapernaum. Also Jesus ist hiermit gemeint. Und es wurde bekannt, dass er im Hause war. Und es versammelten sich viele, so dass sie nicht Raum hatten, auch nicht draußen vor der Tür. Und er sagte ihnen das Wort. Und es kamen einige zu ihm, die brachten einen Gelähmten. Also es waren nicht einige, von den anderen Evangelien wissen wir, dass es vier waren. Von vieren getragen, hier wird es auch nochmal gesagt. Und da sie ihn nicht zu ihm bringen konnten wegen der Menge, deckten sie das Dach auf, wo er war, machten ein Loch und ließen das Bett herunter, auf dem der Gelähmte lag. Als nun Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Es saßen da aber einige Schriftgelehrte und dachten in ihren Herzen: Wie redet der so? Er lästert Gott. Wer kann Sünden vergeben als Gott allein? Und Jesus erkannte sogleich in seinem Geist, dass sie so bei sich selbst dachten, und sprach zu ihnen: Was denkt ihr solches in eurem Herzen? Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen: Dir sind deine Sünden vergeben, oder zu sagen: Steh auf, nimm dein Bett und geh umher? Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, Sünden zu vergeben auf Erden, sprach er zu dem Gelähmten: Ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh umher. Und er stand auf, nahm sein Bett und ging alsbald hinaus vor aller Augen, so dass sie sich alle entsetzten und Gott priesen und sprachen: Wir haben so etwas noch nie gesehen. Nun, ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, wie das ist, wenn man gelähmt ist. Also wenn ich durch die Reihen hier gucke, heute Morgen, dann sehe ich eigentlich, zumindest nach meiner Wahrnehmung, alles Menschen hier, die sich eigentlich bewegen können. Das hoffe ich zumindest. Wenn man gelähmt ist, müsst ihr euch so vorstellen: Meine Mutter, die war mit ihrem dritten Mann verheiratet. Sie führten ein sehr stürmisches Leben. Sie kamen von einer Dienstreise nach Hause und ihr Mann ging nochmal ins Haus rein, und an ihrem Haus in Ostfriesland, wo sie lebten, war eine Treppe, die man hochgehen musste zur Haustüre. Und jetzt musste er also noch etwas holen, sie waren also unterwegs gewesen, die Koffer waren noch im Auto, und er sagte dann zu meiner Mutter: Ja, Waltraud, ich gehe noch schnell am Auto etwas holen. Schwupp, schwupp, die Treppe runter im Fliegetempo, weil das Leben ja so hektisch war. Und auf einmal macht's bumm, und der Mann meiner Mutter ist gefallen, die Treppe runtergefallen, und dann mit dem Kopf gegen das Auto, und dann hat's ihm den Kopf nach hinten geschlagen. Und dabei ist dann hinten ein Ödem hat sich gebildet, also ein Blutgerinnsel, was da hinten im Knick war. Und von diesem Moment an war der Mann gelähmt. Und das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich damit konfrontiert wurde, dass ein Mensch gelähmt war. Ich bin zu ihm dann ins Krankenhaus gefahren. Und im Krankenhaus habe ich dann gesehen, was das bedeutet. Es gibt natürlich verschiedene Lähmungen. Manche sind querschnittsgelähmt, entweder von hier ab nach unten oder der Länge nach durch. Das ist ganz unterschiedlich. Bei ihm war es auf jeden Fall so, dass er vom Halswirbel ab nach unten gelähmt war. Und ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt. Wir bewegen uns, ihr wippt mit dem Fuß vielleicht während der Predigt oder spielt mit den Fingern, ja. Alles ganz normal. Während der Predigt juckt es dich vielleicht irgendwo und du musst dich mal kratzen. Wenn du gelähmt bist, dann kannst du dich nicht mehr kratzen, je nachdem, wie du gelähmt bist. Dann liegst du einfach nur auf deinem Bett, und wenn du dich kratzen willst, musst du jemand rufen. da muss jemand anders dir helfen dabei. Wenn du auf die Toilette musst, du kannst nicht alleine auf die Toilette gehen. Du musst dich jemand hinbringen oder mit dem Kran aus dem Bett heben. Dann muss die Pfanne untergetan werden, je nachdem, wie es halt ist. Wenn eine Fliege im Zimmer ist im Sommer und die setzt sich mitten auf dein Gesicht, kannst nichts machen. Kannst nur warten, bis einer kommt, der die Fliege wegmacht. Wenn du weinst, weil du so traurig bist, dass du dich nicht bewegen kannst, dir kann keiner die, du kannst dir die Tränen nicht selber abputzen, es geht nicht, es muss ein anderer machen. Also, ein Gelähmter ist etwas, was wirklich ganz schrecklich ist. Eine Last, die nur schwer zu tragen ist. Dann kommt noch eine Sache dazu. Das wissen auch Leute, die zum Beispiel Amputationen haben. Wenn deine Nerven durch einen Unfall beschädigt worden sind, oder wie durch eine Amputation, wenn der Knochen, wenn das abgesägt worden ist, dann bedeutet das, dass du, obwohl du eigentlich gelähmt bist und nichts mehr fühlen kannst, trotzdem Nervenschmerzen hast. Jeden Tag. Mehr oder weniger. Deine Körpertemperaturregelung klappt auch nicht mehr richtig. Es gibt ganz viele Sachen, die damit zusammenhängen. Es ist also wirklich eine unglaublich schwere Last, die dieser Mann hier in Kapernaum zu tragen hatte, in diesem kleinen Dörfchen. Es war ja keine Riesenstadt, Kapernaum, am Nordwestufer des Sees von Genezareth. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber vorhin hatten wir schon in der Einleitung so schön gehört, vielleicht bist du auch hierher gekommen, du kennst Menschen in deinem Umfeld, die Lasten tragen. Ich weiß nicht, wie dir es geht, aber je älter ich werde, je mehr denke ich manchmal, gibt's überhaupt Menschen, die keine Lasten tragen? Das frage ich mich manchmal. Die Lebensgeschichten, die ich schon gehört habe, da denke ich oft, gibt's noch Menschen, die nicht so eine Lebensgeschichte haben, wo nicht irgendetwas ist, was sie so schwer belastet hat in ihrem Leben. Da gibt es eben Krankheiten, dann aus der Herkunftsfamilie, Frauen, habe ich schon wie viele Geschichten gehört, die missbraucht, vergewaltigt worden sind. Männer, wo zu Hause der Vater die Stühle jeden Tag klein gehauen hat und ich weiß nicht was alles für Sachen. Dann kriege ich so oft zu hören, wo Menschen mir erzählen, weißt du Matthias, mich hat noch nie jemand in den Arm genommen, geschweige denn mal getröstet. In meinem Elternhaus war immer Gefriertruhen-Stimmung angesagt. Die Liebe bestand daraus, dass hart gearbeitet wurde, man keine Zeit hatte und es eben keine Liebe gab. Und das schleppen Menschen mit sich rum. Es gibt Konflikte mit den Kindern, Konflikte mit den Eltern, Ehescheidungen en masse heutzutage. Es gibt Lasten in Hülle und Fülle, wenn ich zumindest mal so in meinem Umfeld mal rumgucke. Und jetzt kommt die große Frage. Wenn wir jetzt hier in Rheinbach rumgucken, denke ich mal, die Welt ist überall gleich. Menschen sind in Afrika, haben sie ihre Leiden, sie haben in Luxemburg ihre Lasten, die sie mittragen und hier in Rheinbach hat man auch seine Lasten. Jetzt ist nur die Frage, was machen wir mit den Menschen, wenn dir solche Menschen begegnen? Wenn du plötzlich auf deiner Arbeitsstelle oder von deiner Freundin eine Geschichte hörst, wo du sagst, Mann, jetzt bin ich richtig überfordert, jetzt weiß ich gerade gar nicht, wie ich damit umgehen soll, weil es vielleicht so eine heftige Geschichte ist. Nun, die vier Freunde hier, die dann ihren gelähmten Freund zu Jesus gebracht haben später, die hätten auch allerhand Dinge tun können. Und wir leben ja in einer Gesellschaft, die sehr lösungsorientiert ist. Ja, das ist das, was wir immer lernen. Sobald du ein Problem hast, finde eine Lösung für das Problem. Was hätten sie machen können? Sie hätten zu ihrem Freund sagen können, schau mal, wir bringen dich mal irgendwo hin hier in Israel, ja, eine kleine Kur für dich mal. Gab's natürlich damals nicht, aber so würden wir es vielleicht machen, ja. Du musst mal in die Kur nach dort und dort fahren. Oder wir besorgen dir einen besseren Rollstuhl, vielleicht müssen wir deine Pflege noch was verbessern, du musst regelmäßig heiße Bäder nehmen und überhaupt haben wir noch den geistlichen Tipp noch zum Schluss und der ist, vertraue nur immer fleißig dem Herrn noch weiter. Die Frage ist nur, ob diesen Menschen dann damit geholfen ist, mit unseren guten Ratschlägen, die wir oft haben. Und meine Erfahrung ist, dass unsere menschlichen Ratschläge zwar nicht immer schlecht und verkehrt sind, aber dass sie nicht oft wirklich helfen. Und ich werde euch das gleich ganz praktisch noch erzählen, wie ich das erlebe. Also, wir könnten also jetzt Lösungen präsentieren, selbstgemachte Ratschläge. Aber die Frage ist, ist das jetzt das Richtige für den Mann in seiner Situation und für die Menschen, die wir begleiten und die du kennst? Nun, hier ist es ganz wichtig, die vier Freunde bringen ihren gelähmten Freund an die richtige Adresse, nämlich zu Jesus. Stell dir mal vor, hier sind ja viele Männer, so die ich hier so sehe. Wer von euch hat denn alles eine Werkstatt unten so im Keller, außer mir jetzt so? Also ich habe eine, aber eine richtige mit Werkbank, ja. Der Hildi-Hammer steht unten im Keller und ne, dass man richtig was arbeiten kann. Stell dir mal vor, du hast jetzt so deine Werkstatt und du bist an deinem Haus am Bauen und du hast ein technisches Problem und jetzt suchst du etwas, aber du weißt nicht, du findest die Lösung nicht. Und jetzt gehst du gerade raus und der Nachbar winkt über den Zaun, ne, der ist gerade am Rasenmähen und ihr redet mal kurz und du erzählst ihm von deinem Problem und jetzt sagt der Nachbar, hier, ich weiß, wo du hingehen musst, geh mal bei dem Geschäft da, da kriegst du das Teil, was dir da gerade noch fehlt. Du gehst da hin, gehst in das Geschäft, ja, das haben wir alles da, schauen Sie hier, alles perfekt, dein Problem ist gelöst. Der Nachbar hat dir die richtige Adresse gesagt, wo du hin musst. Und genauso war es auch hier bei den vier Freunden. Sie hatten den richtigen Gedanken, zur richtigen Adresse zu gehen, nämlich eben zu Jesus. Und wie sind sie da drauf gekommen? Wieso war Jesus für sie die richtige Adresse? Nun einmal, in Kapernaum, wenn ihr das lest in den Evangelien, da war schon einiges los gewesen. In Kapernaum hatte Jesus einen dämonisch Besessenen geheilt in der Synagoge. Er redete mit Vollmacht, wenn er predigte, so heißt es in Kapernaum. Er hatte die Schwiegermutter des Petrus geheilt und viele Kranke und Besessene hatte er geheilt und etwas Wundersames getan in diesem Dorf Kapernaum. Und darum war für sie sonnenklar, die richtige Adresse ist Jesus. Jetzt muss ich mal fragen an dieser Stelle. Wir wissen ja alle von vielen Predigten, Hauskreisen, vom Bibellesen. Wir wissen, dass Jesus die richtige Adresse ist. Das wissen wir. Der Kopf weiß es. Aber weiß das auch dein Herz? Das wird sich jetzt gleich zeigen in der Geschichte, ob dein Herz das auch weiß. Ob das deine Lebenspraxis ist, dass Menschen zu Jesus gebracht werden, zu ihm. Oder ob es doch deine eigenen Lösungen sind, oder ob du sagst, nee, ich mache lieber gar nichts, weil wenn ich nichts mache, dann kann ich auch nichts verkehrt machen. Wo bringst du also Menschen hin? Ist Jesus derjenige? Ist er derjenige, die richtige Adresse? Jetzt gucken wir mal, wie es den Männern gegangen ist. Sie waren davon überzeugt, sie mussten ihren so mit diesen körperlichen Lasten beladenen Freund zu Jesus bringen. Aber auf dem Weg dorthin, und das geht dir und mir ganz genauso, auf dem Weg dorthin, da mussten sie noch allerhand Widerstände überwinden und Anfechtungen, die sie durchgemacht haben. Und wenn ihr das hier lest, dann kommt da ganz ordentlich was auf diese vier Freunde zu. Ihr müsst euch jetzt mal Folgendes hier nochmal vorstellen. Stellt euch mal vor, ihr seid also jetzt in so einem kleinen Dorf und in dem Dorf ist ein Haus, wo Jesus drin ist und das Haus ist so voll, dass die Menschen, das Haus ist so voll, dass die Menschen schon draußen vor der Türe stehen, das ganze Haus ist voll, es quillt alles förmlich über. So heißt es hier nämlich. Jesus predigte da und jetzt kommen die dann. Und dann müsst ihr euch so vorstellen, wenn jetzt so das ganze Dorf da ist. Also wir beide, wir haben schon öfter auf dem Dorf gewohnt, die Vera und ich. Also das erste Mal, als ich mit ganz am Anfang, als ich Vera geheiratet habe, haben wir auf dem Dorf gewohnt. Und dann war ich noch Pastor auf dem Dorf, damals in Deutschland. Und auf dem Dorf ist das so, das wisst ihr ja auch, die ihr auf dem Dorf wohnt. Wenn du Samstag den Rollladen hochmachst, die Nachbarn wissen ganz genau, wann du aufgestanden bist. Und in Deutschland ist ja so, samstags zumindest auf dem Dorf, um 5 Uhr musst du die Straße kehren, gell? Weil dann kommen alle Nachbarn raus und dann wird die Straße gekehrt. Übrigens nur in Deutschland. vielleicht hier auch nicht mehr, vielleicht bin ich auch schon völlig nicht mehr up to date. Aber auf jeden Fall auf dem Dorf wissen alle Leute immer, was du machst, wann du die Hecke schneidest, wann du einkaufen gegangen bist. Sie wissen einfach alles über dich. Und so war es jetzt in Kapernaum. Das ganze, fast das ganze Dorf, die waren alle da. Und jetzt kommen die vier Freunde mit ihrem Gelähmten. Müsst ihr euch mal vorstellen. In so einem Dorf ist das so, wenn im Dorf was passiert, was machen die Leute dann? Dann, gell, dann war da die Predigt und dann, ach, da kommt ja einer. Den kennen wir ja. Und jetzt müsst ihr euch das vorstellen, jetzt müssen die sich also mit der Liege da, wollen die jetzt also ja zu Jesus. Und wenn du schon mal auf der Kirmes warst, habt ihr Kirmes hier oder so? Kirmes, ja, gibt's hier. Gut, okay. Auf der Kirmes warst. Und kennst du das so, wenn du dich so durch die Menschen quetschen musst, ja? Wenn Sonntagnachmittag ist, alle gehen auf die Kirmes und du musst dich da so durchquetschen. Und so müsst ihr es euch vorstellen, jetzt kommen die mit der Liege da, ihr Freund da drauf, wir wollen zu Jesus. Aber das Problem ist, du kommst durch die Menschenmassen nicht durch. Und dann gucken die auch noch alle so komisch. Was wollen die denn jetzt hier auch noch? Die Predigt hören oder was? Und unter den ganzen Leuten, wissen wir, steht in den anderen Evangelien, wer stand da? Die Theologen, die Pharisäer und die Schriftgelehrten. Und auf dem Dorf, wenn es ein richtiges Dorf noch ist, zumindest in Belgien haben wir es so erlebt und in Luxemburg ist auch noch so, wenn da die Theologen da sind, dann könnt ihr mal gucken, wie das dann ist. Dann guckt das Dorf nicht nur weg von der Predigt, wer da kommt, dann gucken die auch noch, was sagen denn jetzt die Theologen? Weil die Theologen haben sich ja über Jesus aufgeregt. Und darum waren sie nämlich auch gekommen, um sich wieder aufzuregen über Jesus. Und ihr kennt das ja. Also zumindest in Belgien haben wir das so erlebt. Wenn du da in eine freie evangelische Gemeinde gehst und die Theologen, die merken das, dann machen die Meldung. Dann heißt, wieso gehst denn du hier? Wir gehen aber hier in Kapernaum nicht in die freie evangelische Gemeinde. Das war nicht so einfach. Dann kommt der nächste Schritt. Wir sind noch lange nicht am Ende von der Geschichte. Jetzt sind sie also an den Theologen gerade so vorbeigekommen, an den ganzen Leuten vom Dorf vorbeigekommen. Und jetzt kamen sie also nicht rein, aber sie wollen ja zu Jesus. Und jetzt? Also aufs Flachdach hoch. Und ich weiß nicht, ob ihr das euch vorstellen könnt. Die meisten von euch wohnen in einer schönen Wohnung oder in einem Haus, denke ich mal jedenfalls. Stellt euch jetzt mal vor, du bist jetzt da. Wir sind jetzt hier im Gottesdienst und plötzlich, hier so über der Mitte, ne, rieselt plötzlich von oben irgendwie so Dreck runter auf die Leute. Ja? Du denkst, was war das denn gerade? Es wird staubig in meinem Kopf. Ja, Schatz, tatsächlich, du hast ganz graue Haare gekriegt auf einmal. Und jetzt stellt euch das auf einmal vor, jetzt stehen die da oben auf dem Hausdach und fangen an, das Dach abzudecken von einem Haus, was ihnen gar nicht gehört. Hast du das schon mal gemacht? Muss mal ausprobieren, wie das ist. Wenn du bei deinem Nachbarn, oder kannst du mal bei einem aus der Gemeinde gehen und mal probieren, ja? Bringst mal eine Liege mit einem drauf und dann deckt er mal das Dach ab. Dann könnt ihr mal gucken, was dann passiert, ja? Stell dir das mal vor. Jetzt sind die also da oben auf dem Dach und ich kann mir vorstellen, die haben auch schreckliche Anfechtungen gehabt. Dann hat der eine vielleicht gesagt, nee, komm, sollen wir es jetzt wirklich abdecken? Das hat keinen Sinn. Die gucken alle da unten und wer weiß, wenn Jesus dann noch hochguckt, was der dann noch denkt. Und dann kommt eben die Frage, jetzt haben sie das Loch gemacht. Okay, Loch ist drin, der Dreck ist alle runtergefallen, es hat schön gestaubt und so weiter. Und jetzt kommt die nächste Geschichte noch. Jetzt geht's ja noch weiter mit den Anfechtungen. Jetzt gucken die Leute also von unten alle schon hoch, gell? Was kommt jetzt von oben runter? Und dann kommt noch die wichtigste Frage. Wird Jesus, wenn wir jetzt den Gelähmten durchs Loch runterlassen, wird er helfen oder wird er nicht helfen? Und glaub mir mal, das ist eine riesige Anfechtung, die du dann hast. Ich denke noch an den Bauunternehmer, von dem euch die Vera, von dem wir vorhin gesprochen haben, der 2004 zum Glauben gekommen war. Und der hatte ja so eine dicke Krise, war der am Telefon bei mir einmal. Und dann sagte Matthias, eigentlich habe ich keine Lust mehr auf dieses Leben. Ich würde eigentlich gerne Schluss machen. Mit ein paar Pillen und noch eine Flasche Wein und jetzt gleich ist Feierabend. Da habe ich zu dem Mann gesagt, und das ist genau die gleiche Anfechtung wie hier. Da habe ich zu dem Mann gesagt, hast du schon jemals mal zu Gott gebetet in deinem Leben? Nee, habe ich noch nie. Da habe ich gesagt, willst du das jetzt mal mit mir machen am Telefon? Da hat er gesagt, okay, du darfst es machen. Bete mal mit mir. Und da weiß ich noch, da habe ich da im Büro gestanden und mich da an so einem Regal, an meinem Bücherregal festgehalten, da habe ich zu Jesus gesagt, Jesus, wenn du jetzt nichts machst, dann habe ich ein Riesenproblem. Weil dann habe ich dem Mann gesagt, dass du hilfst. Und das ist genau die Situation hier, versteht ihr? Du sagst deinem Freund, wir gehen zur richtigen Adresse, wir gehen zu Jesus, aber du weißt ja nicht, was Jesus machen wird. Und so war es auch da. Und Gott sei Dank, Jesus hat eingegriffen, weil Jesus lässt dich nicht hängen, wenn du zu ihm kommst. Er sagt nicht, du kommst zu mir und dann werde ich dich einfach mal draußen vor der Tür gewissermaßen stehen lassen. Das macht Jesus nicht. Und Gott sei Dank hat Jesus geholfen und er hat gerettet in dem Moment. Und der Mann hat mir dann später erzählt, nach 10 Minuten waren all diese schwarzen Gedanken, die waren alle weg. Gott hat sie weggeholt, hat echt ein Wunder getan da an der Stelle. Schau, ich weiß nicht, wie dir es geht. Vielleicht hast du dich in der Geschichte irgendwo wiedergefunden und gesagt, ja, wie geht mir das? Vielleicht traust du dich nicht, ja? Vielleicht sagst du, ja, was sagen die anderen Leute, wenn ich jetzt plötzlich Menschen zu Jesus bringe? Und dann sind auch in unserem Leben ja 1000 Sachen, die alle dazwischen kommen können, wenn du jemand zu Jesus bringst. Also der Weg zu Jesus ist immer angefochten, auch in deinem Leben und in meinem ganz genauso. Und darum kommt jetzt ein wichtiger Punkt, der ganz entscheidend ist. Hier die 4 Freunde haben es gemeinsam gemacht. Sie waren nicht 2 Freunde und auch nicht einer, sie waren 4 Freunde. Und mit den 4 haben sie es dann gemacht. 4 haben ein gemeinsames Ziel, 4 tragen die gemeinsamen Lasten und wenn einer mutlos ist, haben 3 immer noch Vertrauen in Jesus gehabt. Sie machen es gewissermaßen so, wie man antike Bauten gemacht hat. Wenn du früher eine Pyramide bauen wolltest, konntest du nicht wie heute einen Baggerfahrer, 3 Maurer noch, sondern da musstest du richtig viele Leute haben, die das dann machen. Nur durch gemeinsames Tragen der schweren Lasten konnte man die Pyramide bauen. Und genau dasselbe ist auch hier. Vielleicht sagst du, ich alleine, ich habe Angst. Mir sind die Widerstände zu stark. Die Leute im Dorf denken vielleicht was Komisches über mich. Oder andere Schwierigkeiten, die sich da ergeben an der Stelle. Aber hier die 4, die haben es gemeinsam getan. Und wie kannst du das machen? Praktisch. Und ich werde dir auch zeigen, wie nützlich das ist, wenn du es gemeinsam tust, Menschen zu Jesus bringen. Meine Frau und ich haben die Angewohnheit, dass wir normalerweise morgens nach dem Frühstück zusammen beten. Und ich hoffe, dass du das auch tust. Vielleicht hast du nicht morgens immer die Zeit, weil du so früh zur Arbeit musst. Sind ja nicht alle haben nicht dieses Vorrecht, dass sie nach dem Frühstück noch so viel Zeit haben zum Beten. Aber ich hoffe, dass du dir Zeit nimmst, wenn ihr Eheleute seid, dass ihr gemeinsam die Menschen, die ihr kennt und die Lasten, die ihr von den Leuten kennt, dass ihr die gemeinsam zu zweit schon mal mindestens zu Jesus bringt. Und wisst ihr, was das Interessante ist? Wenn du gemeinsam Menschen zu Jesus bringst, nämlich im Gebet, fängt Gott an, etwas zu tun, nämlich, dass Gott die Widerstände, die dir begegnen, nach und nach wegnimmt. In Sacharja 4, Vers 6 steht, das ist der Vers, den Gott mir für dieses Jahr gegeben hat, so als mein Leitvers, da steht, dass nicht durch Heer oder Kraft etwas geschehen wird, sondern Gott sagt, durch meinen Geist wird es geschehen. Werden die Berge, sagt er in Sacharja, zu Flachland werden. Und wie erleben wir das? Ich gebe mal ein Beispiel. Ihr habt vorhin auf der Karte hier gesehen, da ist ein Ehepaar, die in der Deutschen Eifel wohnen, in Lasel. Und bei der Frau ist das ganz interessant. Wir haben bei dem Ehepaar eigentlich, ich habe mit der Frau auch Gespräche geführt, genau wie mit ihrem Mann. Aber dann haben wir gemerkt, wie Gott auch Dinge tut, wenn du gemeinsam jetzt im Gebet Menschen zu Gott bringst. Beispiel. Diese Frau musste lernen, dass sie sich helfen lässt. Vielleicht kennst du das auch aus deinem Leben. Du, zum Beispiel wir beide, wir sind Scheidungskinder. Wir haben beide schon früh gelernt, ich schon mit 6 Jahren, die Vera etwas später mit 10 Jahren, dass das Leben darin besteht, dass du selbst für dich sorgen musst. Du brauchst niemanden, der dir hilft, weil dir hilft ja keiner. Meine Mutter war weg, mein Vater war den ganzen Tag auf der Arbeit, also folglich musste ich selbst gucken, wie ich klarkomme. Und deren Menschen hast du sehr, sehr viele. Aber jetzt möchtest du, dass so ein Mensch sich von Jesus mal helfen lässt. Aber das kann man, man kann tolle Gespräche führen, tolle Seelsorge machen. Du kannst alles Mögliche erklären, wie das gehen könnte und trotzdem kapiert so ein Mensch es nicht. Und jetzt haben wir Folgendes gemacht. Wir haben einfach die Hände gefaltet und gesagt, Jesus, wir bringen diesen Mensch mit seinen Lasten zu dir. Und dann kam es so, die Frau hatte dann den Fuß irgendwie gebrochen oder auf jeden Fall, die hat wochenlang, hat die da so einen Verband um ihren Fuß und konnte plötzlich was noch machen? Nichts mehr. Sie musste sich helfen lassen. Wisst ihr, was das Interessante ist? Die hat mir dann selbst gesagt, Gott hat das gemacht, damit ich das mal lerne. Und so habe ich es ganz einfach gelernt, weil ich konnte ja gar nicht anders. Und so können wir noch viele andere Geschichten erzählen, wo Gott jetzt eingreift, wenn du Menschen gemeinsam mit anderen zu Jesus bringst. Du kannst es auch anders machen. Was ich oft auch mache ist, und das ist einfach auch noch ein praktischer Tipp. Ihr könnt also entweder als Ehepaar in der Gemeinde, wenn ihr Gebetsgruppen habt, da gemeinsam die Menschen zu Jesus bringen. Oder was ich auch oft mache, wenn ich mit Menschen gesprochen habe und habe ihnen erzählt, wie Gott in meinem Leben wirkt und sie haben mir ihre Lasten erzählt. Dann sage ich immer, hören Sie mal oder hör mal, darf ich jetzt mal noch für dich beten? Es gibt Menschen, die sagen, nee, das will ich nicht. Aber das sind die allerwenigsten. Die meisten Menschen sagen, ich habe noch nie erlebt in meinem Leben, dass mich jemand im Gebet direkt zum Vaterherzen Gottes bringt. Und wisst ihr, was das Interessante ist? Dann habe ich 1,5 Stunden Gespräch hinter mir und dann sitzt jemand vor mir, der vorher ganz sachlich alles zur Kenntnis genommen hat und plötzlich fließen die Tränen, weil Jesus mal das Herz angerührt hat. Und dazu möchte ich euch Mut machen, dass ihr darum bittet, dass Gott euch diese Freimütigkeit gibt, Menschen einfach zu Jesus bringen, keine Lösung anbieten. Wenn du nichts weißt, macht nichts. Dann sagst du halt, darf ich einfach für dich beten, dass Jesus dich rettet, dass er etwas tut in deinem Leben. Und du wirst sehen und erfahren, dass Jesus das macht. Dass Jesus an die Arbeit geht, genau wie es hier auch ist. Genau das Gleiche. Was ist jetzt wichtig, wenn du Menschen zu Jesus bringst? Das lernen wir auch noch aus dieser Geschichte hier. Bei Jesus ist es so, Jesus rettet Menschen aus großer Not. Er kann körperlich retten, er kann seelisch retten, er kann viele verschiedene Sachen tun. Aber was Jesus nie macht, und das ist einfach wichtig, dass du dir das mit nach Hause nimmst. Jesus macht es nicht so wie der belgische Straßenbau. Wer von euch ist schon mal in Belgien gewesen? Ja, ein paar. Wie sind die Straßen denn da? Seid ihr zufrieden gewesen mit den Straßen? Nee, ja doch, die sind alle ganz vorsichtig, gell? Wer weiß, gell? Was der Matthias mit nach Hause nimmt, gell? Ich sag's mal so, die belgischen Straßen, manche sind ganz gut, aber es gibt auch katastrophale Straßen. Es gab eine Straße, die ging zur Gemeinde durch so einen Wald, die Hünninger Straße, und das war ungefähr so, ich hätte jetzt mal gesagt, also Loch an Loch und hält trotzdem nicht, ja? Da waren Schlaglöcher, da versinkt dein ganzes Rad einfach drin, ja? So zack, wumms, weg und dann bist du durchgefahren. Und jetzt zeige ich euch mal, wie belgischer Straßenbau geht. Da kommt also so eine orangene Kamionette, also eine Kamionette ist ein bisschen, ja, oder so, wie so ein VW-Bus mit Pritsche, ja, sag ich mal so. Okay, dann kommt der dann und da liegt hinten der Kaltteer drauf. Und da siehst du schon die Arbeiter so, ne, wallonische Mentalität so ein bisschen, naja. Schippchen, dahin, okay, genug hingeschippt, rein ins Auto, Rückwärtsgang, Vorwärtsgang, Rückwärtsgang, okay, fertig. Kommt ein großer LKW vorbei, 40 Tonnen, zack, Loch wieder da. Das ist belgischer Straßenbau. Das nennt man in Deutschland Flickschusterei. Schaut, und so macht Jesus das jetzt eben nicht mit Menschen. Und darauf müssen wir auch achten, wenn wir Menschen zu Jesus bringen. Jesus macht keine Flickschusterei, nicht so einmal kurz ein bisschen Lack drüber, über die Schäden, die in der Seele sind. So macht Jesus das nicht. Was macht Jesus hier? Als der Gelähmte jetzt vor ihm war hier und die vier ihn zu Jesus gebracht hatten, dann sagt er etwas ganz Komisches. Stell dir mal vor, du bist gelähmt und einer sagt zu dir, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Dann denkst du als erstes was? Was denkst du als erstes? Wenn du runtergelassen worden bist, dann denkst du, hallo, ich bin nicht hier für die Sündenvergebung, sondern meine Freunde haben gesagt, du wirst gleich hoffentlich wieder laufen können und dich bewegen. Aber wisst ihr, was das Interessante ist? Egal, ob du gelähmt bist oder nicht, die Sünde in unserem Leben ist immer die gleiche. Du kannst ein gelähmter Sünder sein, du kannst aber auch ein gesunder Sünder sein, um das mal so zu sagen. Und das ist einer der wichtigsten Punkte, dass wir das auch Menschen sagen. Sie einerseits zu Jesus bringen, aber ihnen sagen, schau mal, Jesus will dich retten. Und das macht er auch. So wie der Bauunternehmer. Gott hat eingegriffen, obwohl er Jesus noch nicht in sein Leben eingeladen hat. Aber der zweite Schritt ist dann, dass du dann sagst, schau mal, mein Lieber, bis jetzt hast du Jesus noch gar nicht auf dem Thron deines Lebens gehabt. Bis jetzt hast du, gelähmt oder nicht gelähmt, ohne Gott dein Leben gemacht. Und das ist ja die Sünde. Das Wort Sünde kommt von Sund. Und Sund heißt, ein Sund ist Fährmann Sund, das ist so eine Ausbuchtung, wie so eine tiefe Schlucht, die zwischen uns und Gott ist. Und unsere Sünde ist, dass wir ihn nicht in unserem Leben haben wollen. Und das kann bei so einem Gelähmten genauso sein wie bei einem Gesunden. Und deswegen sagt Jesus zu dem Mann als erstes, deine Sünden sind dir vergeben. Die Seele muss als erstes heile werden. Es nützt nichts, wenn der Mann wieder laufen kann, aber später, wenn Jesus einmal wiederkommt, er dann, ich sag's mal, als Gesunder in die ewige Trennung von Gott geht. Da hat er nichts davon. Und deswegen hat er hier als erstes von Jesus gesagt, Rick, dir sind deine Sünden vergeben. Und da möchte ich euch Mut machen, auch das anzusprechen. Das ist nicht populär. Das geht gewissermaßen, das ist wie wenn du ein Tier gegen den Pinselstrich am Streicheln bist. Das ist unangenehm. Aber auf der anderen Seite denkt daran, wenn ihr Kinder Gottes seid, der Heilige Geist wohnt in euch. Ihr seid niemals alleine, wenn ihr seinen Namen bezeugt, wenn ihr Menschen zu Jesus bringt. Niemals. Ihr seid immer mindestens zu zweit. Und damit der Mann dann sieht, dass nicht nur seine Sünden vergeben sind, sagt er dann auch zu ihm, du sollst geheilt sein, steh auf und wandle. Und auch das sind Dinge, die Jesus tun will. Auch heute noch, wenn ihr nach China guckt, in die verfolgte Kirche, immer wieder werden auch da Menschen geheilt von Jesus. Und wir dürfen das auch von ihm erwarten. Er tut das nicht immer, aber wir dürfen es trotzdem auch erwarten, dass Jesus mal Menschen anrührt und ihnen Gutes tut und ihnen barmherzig und gnädig ist. Und jetzt erleben wir also hier, der Mann, der darf aufstehen, er konnte wieder laufen und ich kann mir vorstellen, es muss ein unglaubliches Erlebnis gewesen sein, wie das hier passiert ist. Also, noch einmal zum Schluss. Wenn ihr Menschen in eurem Umfeld habt, die schwere Lebenslasten tragen, dann bring den Hilfesuchenden, die Lasten tragen, zu Jesus. Und rechne dabei damit, wenn du es probierst in der nächsten Woche, dass du Anfechtungen hast. Dass es Widerstand gibt, den du mit Jesus überwinden musst. Und dann, wenn der Widerstand kommt, nimm dir Menschen zur Seite, entweder ein Ehepartner, Freunde aus der Gemeinde, und dann betet, faltet die Hände und ringt euch durch, dass Jesus euch hilft, dass diese Widerstände überwunden werden. Und vertraut gemeinsam auf Jesus. Und ihr werdet dieselben Wunder erleben oder Ähnliches erleben wie das, was ihr hier erlebt habt heute Morgen oder heute Morgen gehört habt hier von den vier Freunden, die ihren gelähmten Freund zu Jesus gebracht haben. Amen.